Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk. Wenige Tage, bevor wir hoffentlich einen Haken an diese Saison machen können. Die Situation ist aber leider ein bisschen kompliziert und zwei Instagram-Kommentare zeigen uns das eigentlich ganz gut. Kurz nach dem Spiel war zum Beispiel ein Kommentar von solider Performer: Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ein ganz anderer Kommentar lautete währenddessen: Wir schmeißen unsere Chancen so weg, jetzt wird gezittert. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, ja, die kuriose Situation. Es gibt Leute, die uns jetzt vorrechnen, dass es noch ziemlich eng werden könnte, genauso aber auch Leute, die das sehr, sehr stark bezweifeln. Ich frage erstmal so, Jonas, fühlst du dich ernsthaft bedroht, dass es noch in die Relegation geht?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen zu einer der letzten Folgen in dieser Bundesliga-Saison, auch für uns natürlich. Der Hoffefunk wird weitergehen, aber dann hoffentlich wird der Hoffefunk eine neue, bessere Saison begleiten und nicht mehr diese. Aber ja, David, es ist eigentlich so, eigentlich, wenn man auf die Tabelle guckt, mache ich mir sehr, sehr wenig Sorgen, weil wir können ja gleich mal durchrechnen, was eigentlich passieren müsste, dass die TSG Hoffenheim noch in die Relegation kommt. Ne? Und das ist ganz, ganz einfach, weil es zählen ja in der Bundesliga erst die Punkte, dann die Tordifferenz, dann die erzielten Tore und dann, glaube ich, irgendwann erst der direkte Vergleich. Also die erzielten Tore sind auch noch wichtig. Und dadurch ergibt sich für mich eigentlich folgendes Ergebnis, um das mal ein für alle Mal festzuhalten. Wir müssten gegen Bayern München verlieren. Ne? Ist wahrscheinlich nicht die schwierigste Aufgabe, das kriegen wir hin. So, aber sagen wir mal, wir verlieren 5:0. Wenn wir 5:0 verlieren, dann müsste Heidenheim mit 2 Toren Abstand gewinnen. Also Hoffenheim verliert 5:0 und Heidenheim gewinnt 2:0. Das ist die Differenz, die passieren müsste, dass wir in die Relegation kommen. Verlieren wir nur 4:0 und Heidenheim gewinnt 2:0, dann sind wir 15. Also diese Differenz muss immer, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir können auch 6:0 verlieren und Heidenheim nur 1:0 gewinnen und so weiter. Dieses Spielchen können wir machen, aber das ist die Anzahl an Tore, die irgendwo auf irgendeinem Platz passieren muss. Und das ist natürlich schon sehr, sehr unwahrscheinlich, sagen wir mal. Aber was man nicht vergessen darf, und das ist eigentlich das Problem in dieser Rechnung, wir spielen immer noch gegen den FC Bayern München. Und der HSV, Glückwunsch übrigens nach Hamburg, dass sie es nach 7 oder 8 Jahren endlich mal wieder geschafft haben in der Bundesliga.
Tut der Liga, glaube ich, gut, ja.
Genau, aber die wissen noch aus Bundesliga-Zeiten, die haben, glaube ich, regelmäßig gegen Bayern München irgendwie 8 oder 9:0 oder 9:1 verloren. Das ist gegen Bayern München schon möglich, aber ich erachte jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch.
Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Was mich eigentlich hoffnungsfroh stimmt, sind eben, dass es quasi 7 Tore Unterschied sind, weil wir 10 Tore mehr geschossen haben. Aber natürlich ist das nicht furchtbar beruhigend. Man muss aber natürlich sehen, dass 2 Faktoren eintreten müssen, die unwahrscheinlich sind. Wirklich unwahrscheinlich. Und ne, wer ein bisschen Ahnung von Mathe hat, weiß, oder wer ins Tippico geht, weiß, dass die Kombination zweier unwahrscheinlicher Sachen sehr unwahrscheinlich ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen soweit. Und die 2 Sachen sind, dass wir 3:0 verlieren, einigermaßen wahrscheinlich. Dass wir höher als 3:0 verlieren, einigermaßen unwahrscheinlich. Lasst mich kurz erklären, warum. Klar, Bayern kann jetzt befreit aufspielen, aber ich glaube nicht, dass das ideal ist für Bayern München. Ne, ich glaube nicht, dass das das ideale Szenario ist und ich rechne auch damit, dass Bayern München nicht mit der absoluten A11 antritt.
Das kennen wir ja schon. Letzter Spieltag in Hoffenheim kennen wir schon, dass Bayern da auch mal mit der B11 anrückt.
Und ich glaube nicht, dass sie die totale B11 bringen werden, aber eine gesunde Mischung. Man will ja auch gut in die neue Saison kommen. Es ist aber auch die große Thomas-Müller-Abschiedsshow. Und das könnte man jetzt als Vorteil sehen. Ich sehe es aber eher als Nachteil für die Bayern, meine ich. Weil man hat eine gewisse Einschränkung. Ne, man muss Thomas Müller beispielsweise viel Spielzeit geben. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich meine das jetzt gar nicht als Kritik an Thomas Müller, aber da kommen so ein paar Faktoren dazu, die vielleicht wichtiger sind in den Köpfen der Spieler. Und ich habe schon das Gefühl, umso länger ich Fußball beobachte, dass Fußballer, wie soll ich sagen, sensibler sind, als man das so erwarten könnte, ne? Also, dass die sensibler reagieren auf eine Stimmung, auf das Umfeld in der Kabine, auf das Verhältnis zum Trainer und so weiter und so fort, als man denken würde. Und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass Thomas Müller nie wieder für Bayern München spielen wird, ob das wirklich die Bayern befreit, halte ich eher für unwahrscheinlich. Ne, es ist keine wissenschaftliche Analyse, das ist jedem klar, aber das ist einfach meine Position. So, zweites unwahrscheinliches Szenario ist, dass Heidenheim überhaupt gewinnt. Bremen ist in einer absolut soliden Form, Leute. Bremen ist auf Platz 5 in der aktuellen Formtabelle. Aus den letzten 5 Spielen holten sie 9 Punkte. Kleines Problem, wahrscheinlich geht es für sie um nichts mehr. Andererseits ist Heidenheim zwar in einer ganz guten Form, aber auch nicht überragend. 2 Siege aus den letzten 5 Spielen. Und was uns vielleicht auch noch Hoffnung machen kann, wie viele Tore, Jonas, hat Heidenheim in den letzten 5 Partien geschossen? Sag mal.
3.
Ja, 4. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Heidenheim gewinnt, eher unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Heidenheim mit 2-3-0 gewinnt, sehr unwahrscheinlich. Ich weiß aber natürlich trotzdem, ich habe schon die WM 2002 verfolgt, das ist auch schon eine Weile her, dass der letzte Spieltag wild ist. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass mehrere Sachen doch klar für uns sprechen und deswegen auch Leute, die jetzt keine Hoffenheim-Fans sind, wie die Sportschau vermelden, dass die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß ist, dass das ein, Zitat, goldener Punkt war, wie Christian Ilzer gesagt hat.
Genau. David, also, so viel mal vorweg zur Hoffefunk-Analyse, ob die TSG Hoffenheim auch nächstes Jahr noch Bundesliga spielt oder ob wir das noch auf die Relegation verschieben. Das war unsere Analyse hierzu. Jetzt kommen wir aber zu einem eigentlich viel, viel bedeutenderen Punkt.
Okay.
Und zwar, wir haben den 33. Spieltag und wir haben die TSG Hoffenheim schon schlecht geredet. Wir haben sie aber auch in dieser Saison schon ein paar Mal vor mehreren Spieltagen eigentlich als gerettet gesehen. Und trotzdem hat es Christian Ilzer jetzt geschafft, ne, liegt natürlich nicht nur an ihm, aber auch, und auch an Heidenheim, an der guten Form jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Aber Christian Ilzer hat es geschafft, dass wir am 33. Spieltag, am 34. Spieltag, am letzten Spieltag, hypothetisch zittern müssen. Und das lässt mich schon irgendwie fragend zurück. Ich glaube nicht, dass das wirklich seine Aktie erhöht, wenn es darum geht, nach der Saison zu überlegen, ob Christian Ilzer der Richtige für den Job ist. Weil ich glaube mittlerweile wirklich den Medien, und wir haben da auch verschiedene Quellen, da können wir jetzt nicht alle davon nennen, dass da wirklich schon andere Trainer angesprochen wurden, beispielsweise Kwasniok oder ähnliches. Sandro Wagner ist ja jetzt auch schon in den Medien aufgetaucht. Also ich glaube mittlerweile den Medien, dass Ilzer in der Kritik steht, und ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt seine Chance erhöht, bei uns zu bleiben, dass alleine die Tatsache, dass wir hypothetisch zittern müssen, weil er hat viele Chancen gehabt, den Sack zuzumachen, hat es nie geschafft, und ja, das lässt einen einfach nicht frohen Mutes in die neue Saison blicken mit Christian Ilzer.
Ja, du weißt ja, dass ich großer Physiker bin, und deswegen will ich kurz auf das Zeitparadox hinweisen. Also das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich habe natürlich keine Ahnung von Physik. Aus der jetzigen Perspektive hast du völlig recht. Aber entscheidend ist die Perspektive am Sonntag. Und wenn Heidenheim verliert, dann haben wir nicht gezittert. Rückblickend. Weißt du, wie ich meine? Dann sieht die Tabelle einigermaßen entspannt aus.
Weiß nicht.
Also, das ist nur so ein Gedanke spontan, aber ich glaube natürlich auch, dass in den Medienberichten was dran ist. Was ich aber mittlerweile auch denke, und das ist ganz spannend, weil ich da jetzt in eine völlig andere Richtung gedacht habe, dass Christian Ilzer im normalen Fall auf keinen Fall fliegt. Mein Argument ist ganz schnell gemacht. Andreas Schicker hat es gefühlt 37 Mal bestätigt. Andreas Schicker ist tot, wenn Christian Ilzer geht. Weil er es wirklich gefühlt dem Postboten gesagt hat, Sky gesagt hat, dem ORF gesagt hat. Gefühlt nochmal aufs Oktoberfest gefahren ist oder aufs Frühlingsfest, das gerade läuft, da nochmal auf den Wagen gestiegen ist, nochmal verkündet hat. Weißt du, wie ich meine?
Und ja.
Deswegen muss er ihn im Amt lassen. Einzige Einschränkung, wenn das in die Relegation geht. Dann werden aus meiner Sicht die Karten wieder neu gemischt. aber die Wahrscheinlichkeit ist ja zum Glück nicht hoch. Und ich muss auch sagen, ein bisschen Angst habe ich natürlich trotzdem davor, obwohl die Indizien nicht dafür sprechen. Oder kannst du dir wirklich vorstellen, dass... Lassen wir mal kurz ein Szenario durchgehen, Jonas. Wir verlieren 2-0, Heidenheim, Bremen 1-1. Ist realistisch. Total realistisch. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass Andreas Schicker dann Christian Elzer rauskickt?
Die einzige Komponente, die bei mir keinen Sinn macht in meinem Kopf, dass Ilzer gehen muss, ist, ich glaube, jeder andere Sportvorstand oder Sportdirektor oder wie auch immer man den nennt in seiner Position, würde nach dieser Saison vielleicht wirklich ernsthaft überlegen. Das Einzige, was in meinem Kopf keinen Sinn ergibt, ist eben diese Schicker-Ilzer-Kombination. Dass ich nicht glaube, dass nach so vielen erfolgreichen Jahren in Graz, wo die dann zusammen quasi gewechselt sind, Schicker seinen Kumpel feuern würde. Vielleicht unterschätzen wir jetzt auch die Professionalität von Schicker, aber das ist so die einzige Komponente, die in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn ergibt. Oder kann Schicker irgendwie überstimmt werden von anderen Leuten? Ne? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Oder muss Schicker auch gleich direkt wieder seinen Hut nehmen? Aber wie gesagt...
Unwahrscheinlich.
Ja, sehr, sehr unwahrscheinlich. Sicht. Ja, ja, ist so. Und wir sind vor einer riesen komischen Situation. Ich glaube, ich spreche gleich vielen Fans aus der Seele. Wenn ich sage, ich bin wahnsinnig zwiegespalten, ob ich möchte, dass Christian Elzer bei uns bleibt. Nämlich, mein Zwiespalt ist folgender. Eigentlich, wenn ich nur diese Saison betrachte und ich Christian Elzers Entwicklung betrachte und ihn als Mensch, wie er sich so gibt und wie auch immer, wie ich die Mannschaft beobachte, alle Nebenschauplätze, alles Mögliche, dann komme ich zu der Erkenntnis, dass ich eigentlich nicht möchte, dass er bleibt. Und dass ich eigentlich auch nicht daran glaube, dass er das Ruder nächstes Jahr nach einem gelungenen Sommer rumreißt und uns zu einer halbwegs konstanten Mannschaft bringt. Da glaube ich irgendwie nicht dran. Genau, das ist so meine Einschätzung. Jetzt kommt aber der Punkt, warum ich auf der anderen Seite auch nicht hoffe, dass er fliegt. Weil wir uns einfach mit Blick darauf absolut lächerlich machen würden. Dann wären wir wirklich ein Verein, der nicht länger als ein halbes Jahr an einem Trainer festhalten kann, der hier große Reden schwingt von Umschwung, halb Österreich nach Sinsheim bringt, nur um dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später wieder den Stecker zu ziehen. Da machst du dich zum Gespött. Das sage ich dir so, wie es ist. Dann braucht ab jetzt der nächste Trainer, braucht seinen Koffer gefühlt gar nicht auspacken, der kann aus dem Koffer leben, weil er ganz genau weiß, die in Hoffenheim, die sind sehr nah am roten Buzzer. Die kauen sofort drauf und nehmen den nächsten Vollidioten. Und deswegen für unseren Verein hoffe ich eigentlich nicht, dass er geht. Gucke ich nur auf Christian Ilzer, halte ich Christian Ilzer nicht für den richtigen Trainer. Stand jetzt.
Ja, ich glaube, dass du damit mit vielen einer Meinung bist. Ich glaube aber einfach, und das ist völlig logisch, dass man mit ihm noch nicht wirklich warm geworden ist. Und warm werden hat ja einfach nur was mit einem Gefühl zu tun. Du hast ja auch gesagt, du hast das Gefühl, dass er die Sommerpause nicht so richtig nutzen kann. Aber Gefühle sind ja vielleicht eher was für eine Beziehung und weniger für das Führen eines Fußballvereins, weswegen ich dann am Ende doch zur gleichen Erkenntnis komme. Es wäre absolut lächerlich. Auch, man muss ja einfach nur mal gucken, wie viel Trainingszeit er hatte.
Ja.
Mit der Mannschaft.
David aber,
Was für eine Verletzungshistorie er hatte und dass offensichtlich, das gilt es noch aufzuarbeiten, vielleicht auch in einem größeren Zusammenhang, dass in irgendeiner Art und Weise dieser Kader kaputt und nicht Bundesliga-tauglich ist oder war. Denn Teile der Antwort, warum wir jetzt sehr wahrscheinlich den Klassenerhalt schaffen, liegen ja auch in Paniktransfers. Also ich rede natürlich von Touré und Østigard unter anderem.
Aber andere Frage jetzt an dich zurück. Wieso glaubst du denn dann den Medienberichten mit Kwasniok, Wagner und Co.? Also glaubst du doch, du glaubst daran, dass sie sich mit anderen beschäftigt haben, aber glaubst auch, dass Ilzer fest im Sattel sitzt. Das wäre auch komisch.
Ah, fest habe ich nicht gesagt. Ich glaube, dass man sich schon mal umgeguckt hat für den Fall, dass das jetzt doch in die falsche Richtung geht. Dass man zum Beispiel in die Relegation kommt und sich dann gegen Elversberg zum Klassenerhalt zittern muss.
Oder ist es so, dass man sich gesagt hat, wenn der Richtige zusagt, muss er gehen. Aber wenn Wagner oder was weiß ich wer absagt, dann soll er bleiben.
Auch ist nicht verdient. Theoretisch, ne? Eine Möglichkeit. Theoretisch eine Möglichkeit.
Also aber man merkt schon, es ist ganz, ganz kurios, die Situation. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mal alle Emotionen beiseite lege, und ja, du hast recht, Ilzer ist ja ein sehr aufbrausender Typ, der dir, wenn es nicht läuft, bestimmt richtig auf den Sack gehen kann, aber wenn es läuft, liebst du ihn. So schätze ich ihn ein. Ne? So ein bisschen auch ja so ein eher so nach, ja, er ist bestimmt auch so ein bisschen so ein Sandro-Wagner-Typ, kann ich mir schon vorstellen.
So wie ich das wahrnehme, würden sie dem in Graz am liebsten ein Denkmal bauen.
Genau, wenn oder es läuft. Schon. Wenn ja. es läuft, findest du auch diese impulsive Art geil. Aber, ja, wenn ich jetzt mal, wie gesagt, die Emotionen beiseite lege, dann kannst du ihn eigentlich mit den Trompeten und Tarara und alles Mögliche, wie sie ihn geholt haben, kannst du ihn nicht feuern, bevor er nicht eine Sommervorbereitung komplett hatte. Was natürlich der absolute Worst Case ist. Sagen wir mal, wir gehen mit Ilzer in die neue Saison. Eben aus dem Grund, dass man sagt, man kann ihn nicht feuern. Man kann ihn nicht feuern, bevor er nicht eine faire Chance hatte, eine komplette Sommervorbereitung zu machen. Und auch beispielsweise mit Schicker gemeinsam seine Wunschspieler rauszusuchen und. Dann aber haben alle schon im Hinterkopf, aber ein bisschen wackelt er trotzdem. Er hat zwar eine Chance, aber er wackelt. Und dann feuerst du den innerhalb der ersten 10 Spieltage. Weißt du, was du dann gewonnen hast? Absolut nichts. Dann hast du wieder eine verlorene Saison von Anfang an. Dann musst du wieder einen neuen Trainer holen, mitten in der Saison, und die Kacke ist genauso am Dampfen wie vorher.
Ja, aber damit rechne ich. Also nicht, dass er zwingend fliegt, sondern ich rechne damit, dass er natürlich schon so einen gewissen, ja, Kredit hat und es in den ersten 10 Spielen einigermaßen laufen muss. Und mit einigermaßen laufen können ja auch 14 bis 16 Punkte gemeint sein, ne? Also so gesichertes Mittelfeld. Weil das ist natürlich auch was, das haben wir ja schon mehrmals hier propagiert, dass wir teilweise einfach auch zu gierig sind, zu schnell gierig sind. Und
mit Sicherheit.
Ja. Auch dieser 5-Jahres-Plan, ne, da war natürlich viel Quatsch dabei, aber auch viel Richtiges. Sondern dass man jetzt erstmal wahrscheinlich wirklich die nächsten 1-2 Jahre sagen muss, okay, wenn wir 11. werden, okay, wenn wir 8. werden, okay, wenn wir 6. werden, super, wenn wir 10. werden, okay. Ne? Und nicht sofort wieder in Panik verfallen, außer natürlich, es gibt intern klare Hinweise darauf, dass es nicht passt.
Ja, und Abstiegskampf darf halt mit dieser Mannschaft eigentlich nicht passieren. Das ist
aber klar. Das hat genauso Matarazzo zu verantworten wie Ilzer. Das haben beide gleichermaßen zu verantworten, plus die Mannschaft.
Obwohl man ehrlicherweise sagen muss, dass es Matarazzo intern deutlich schwieriger hatte als Ilzer.
Mag sein. Aber er hatte immerhin die Vorbereitung. Zugegebenermaßen mit dieser absoluten Shitshow und der Entlassung von Rose.
Genau, aber das ist ja gerade der Zwiespalt. Ich möchte mich ja auch selber dagegen wehren, so eine unrealistische Erwartungshaltung zu haben. Und deswegen sage ich ja, wenn ich kurz darüber nachdenke, möchte ich einen neuen Trainer, sage ich ja, aber dann versuche ich einen Schritt zurückzugehen, versuche mich zu reflektieren und dann sage ich natürlich, eigentlich darfst du es nicht machen. Aber David, jetzt, wir haben ja schon überlegt, wie wir die Folge, wie wir den Titel nachher, wie wir die Folge nennen werden, also was der Titel der Folge ist. Du hast ja Rechenspielchen vorgeschlagen. Vielleicht, ich werfe noch was anderes in den Ring. Du hast ja eigentlich quasi ausgeholt und gesagt, wenn Ilzer in der neuen Saison unser Trainer bleibt, ist er dann, gehen wir dann mit einem, Achtung, Trainer auf Bewährung in die neue Saison?
Denke ich schon, ja.
Und wie findest du das, wenn du da so drüber nachdenkst, mit einem Trainer auf Bewährung in die neue Saison zu gehen?
Schwierig, aber ja. Das ist so ein typisches Beispiel, das kann man auch umetikettieren. Wir können dieses Etikett wegkratzen und können auch draufkleben, was weiß ich, Trainer, von dem viel erwartet wird. Und da würde dann so ein Typ wie Ilzer vielleicht sogar wieder mitgehen, weil wahrscheinlich ist Ilzer sogar wirklich einer, der dann selber sagt, aus welchen Gründen auch immer, wenn es ab August nicht deutlich besser wird, dann, oder anders, er würde jetzt mit Sicherheit sagen, es muss ab August deutlich besser werden und würde wahrscheinlich sogar, so wie ich ihn einschätze, das Ganze unterschreiben und sagen, ja, natürlich, nach 10 Spieltagen garantiere ich euch, dass ich nicht unten drin stehe mit dieser Mannschaft, sondern mindestens Mittelfeld. Gar kein Problem, das muss das Ziel sein nach einer Sommervorbereitung. Also ich glaube, dass es auch eine Frage ist, wie das intern sozusagen kommuniziert wird. Aber wir haben da natürlich auch wenig Einblick. Eine Sache muss man vielleicht noch ganz kurz sagen zu diesen ganzen Medienberichten. Es ist auf jeden Fall verdächtig, da wurden bestimmt Gespräche geführt. Aber wir wurden darauf hingewiesen, von einer befreundeten Journalistin, dass das alles sehr, sehr vorsichtig und im Konjunktiv formuliert wurde. Außer natürlich von den Freunden von Sky. Und das darf man nicht vergessen. Na, zum Beispiel, wenn man sich jetzt nochmal die alten Kicker-Berichte durchliest, dann strotzt das Ganze vor Wenns und Kanns und Müsste und Wenn dann. Also ihr wisst, was ich meine. Ich glaube halt wirklich, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn es jetzt noch in die Relegation geht, dann kann der ganze Club total verunsichert sein. Und auch die Führungsetage natürlich und dann vielleicht zu irgendwelchen Schnellschüssen möglicherweise greifen. Aber auch da, ein kurzer Gedanke vielleicht zur möglichen Relegation. Und wir sind keine abergläubischen Menschen, deswegen glaube ich nicht, dass es Pech bringt. Aber ein befreundeter Tischtennisspieler hat mal was sehr Schlaues zu mir gesagt. Da ging es auch um Relegationsspiele und meinte, naja, aber wenn wir die beide verlieren, dann haben wir es auch nicht verdient. Also es wäre brutal bitter, wenn wir gegen Elversberg oder gegen Lautern oder gegen wen auch immer spielen müssten. Aber wenn wir da in zwei Spielen, Hin- und Rückspiel, das nicht gebacken kriegen, dann wäre es auch verdient. Da glaube ich jetzt nicht dran. Aber dann zeigt das quasi, wie kaputt die Mannschaft letztlich doch ist. Und wenn ich aus Stand heute spreche, 14. Mai 2025, dann ist die Mannschaft schon kaputt. Aber ja nicht völlig kaputt. Na, was spricht dafür? Ein ganz kurzes Beispiel, das wirklich gravierend ist. Wir lagen in über 80% der Spielen von Christian Ilzer hinten.
Ja.
Deutlich über 80%.
Ich meine 19 von 23 Spielen lagen wir zurück.
Haben aber, wenn man das so mit der Konkurrenz vergleicht, sind auf Champions League Niveau, was das Comeback angeht. Aber natürlich haben wir trotzdem sehr, sehr wenig Punkte, weil absolute Top-Teams nur selten hinten liegen. Und das zeigt gerade sowohl, dass in der Mannschaft noch irgendwas drinsteckt, aber auch, dass die Mannschaft kaputt ist.
Ja, ja klar, aber genauso könntest du jetzt auch sagen, wer nach 34 Spieltagen auf Platz 16 steht oder auf Platz 15 steht, hat es auch nicht verdient, ne? Also so, das Spielchen kannst du immer machen. Aber klar, natürlich, einen Schritt weiter geht es natürlich noch, wenn du auch noch gegen den Zweitligisten verlierst. Ganz kurzes Gedankenspiel, was ja eine wahnsinnig kuriose Situation wäre, wenn, wird nicht passieren, aber wenn Fisnik Aslani und Muhammad Damar uns in die zweite Liga schießen.
Ja, das kann vorne und hinten nicht funktionieren. Das wäre so kurios.
Die schießen sich dann quasi, wenn die Leihe danach aufhört. Also es sind ja beide Spieler von Elversberg.
Die gehören uns.
Ja, die gehören uns. Die würden sich dann quasi, wenn sie wieder zurückkommen mal nach dieser Saison, sich selber in die zweite Liga schießen. Also schon, das wäre wahnsinnig kurios. Aber nur so viel vorweg. Man muss wirklich sagen, Aslani und Damar sind zusammen der Grund, warum Elversberg überhaupt da steht, wo sie stehen. Die machen eine wahnsinnig gute Entwicklung gerade durch. Aslani alleine irgendwie 18 Saisontore, 7 Vorlagen. Damar irgendwie Startzehner in Elversberg. Da kann man sich schon auf was freuen.
Absolut. Also wenn es wirklich dazu käme, müsste man die ja fast davor schützen. Das ist ja wirklich eine unmögliche Situation, die kaum lösbar ist. Damar hat jetzt sogar schon den Vertrag bei uns verlängert, wenn ich das richtig verfolgt habe, und sieht seine Zukunft in Hoffenheim, was natürlich aus seiner Perspektive schlau ist, außer wir steigen ab. Düdüm.
Ja, genau. Ja, David, ach, aber viel mehr können wir irgendwie auch gar nicht zu dieser jetzigen Situation sagen, außer es ist unfassbar beschissen, dass wir am 34. Spieltag überhaupt noch zittern müssen. Trotzdem muss man wirklich sagen an all die Schwarzmaler, ich würde die Wahrscheinlichkeit nicht mal bei 1-2% sehen. Es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, haben wir auch gesagt. Und alles andere, die Bewertung, die übernehmen dann eh nicht wir. Aber wir werden natürlich bestimmt noch mal eine Folge nach dem 34. Spieltag machen, wo wir dann noch mal unsere Einschätzung zum Besten geben. Aber ja, es ist einfach sehr, sehr kompliziert.
Genau, wenn jetzt alles normal läuft, wird es aber einen kurzen Hoffefunk-Urlaub geben. Ich denke, wenn es in die Relegation gehen sollte, werden wir das natürlich verschieben müssen. Weil dann geht es ja wirklich um Existenzielles und dann müssen wir da, glaube ich, dann doch nochmal drüber quatschen. Ansonsten wäre der Plan, denke ich, eher ein paar Wochen Füße hochlegen und dann mal versuchen, diese schwierige Saison aufzuarbeiten.
Dann folgt ja immer unser traditioneller Hoffefunks Saisonrückblick, der natürlich dieses Jahr auf jeden Fall wehtun wird, egal wie es jetzt am Ende ausgeht. Und dann starten wir, egal wo wir landen, auf jeden Fall auch in der neue Hoffefunk-Saison.
Und das ist auch ganz wichtig, ne? Wie gesagt, wir sind nicht abergläubig, sogar wenn es in die zweite Liga gehen sollte. Egal wie hoch wir das einschätzen. Das sollte nichts an unserem Verhältnis zur TSG verändern, außer natürlich, dass man hart angepisst und hart traurig ist für einen Moment, aber dann zu sagen, dann gucke ich die Scheiße nicht mehr, das ist natürlich, zumindest aus unserer Sicht, gar keine Option.
Ja, bisschen Galgenhumor, dann braucht man immerhin keinen DAZN mehr.
Ja, klasse. Ich verbreche. Ein Tipp vielleicht, kurzer Lifehack von mir. Eigentlich wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um DAZN zu kündigen und sich 2 Monate zu sparen, wenn ihr kein Jahresabo habt.
Ah, aber ich glaube, Champions League-Finale kommt vielleicht noch auf DAZN.
Nur auf DAZN?
Das wäre krass. Bin mir nicht sicher. Guck da lieber nochmal selber
nach. Recherchiert das nochmal.
Vielleicht kommt es auch irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen. Naja, das glaube ich fast nicht. Ne?
Aber ich glaube, letztes Jahr habe ich es unterwegs im ICE auf dem ZDF geguckt. Aber recherchiert das nochmal. Abgesehen davon braucht ihr aber DAZN bis August eigentlich nicht mehr, würde ich
außer sagen. Außer ihr guckt natürlich andere Sportarten außer Fußball.
Dann
natürlich.
Ja, gut. Das stimmt. Ganz kurz 2 Bemerkungen vielleicht noch zum Abschluss. Außer dir fällt gleich noch was ein, Jonas. Erstens natürlich herzlichen Glückwunsch an unsere zweite Mannschaft, über die wir sicherlich ausführlicher gesprochen hätten, wenn bei der ersten Mannschaft nicht so viel los gewesen wäre. Das wird sehr, sehr spannend nächste Saison und ist natürlich auch eine Chance, Talente zu entwickeln, aber natürlich auch ein gewisses Risiko und wir werden da sicherlich viel Angriffspotenzial bieten, wenn da, was weiß ich, irgendein Anführungszeichen Traditionsverein kommt mit 2000 Fans und gegen unsere 300 Heimfans. Aber so ist es und das haben auch schon andere zweite Mannschaften so erlebt. Trotzdem denke ich, könnte das ein nächster großer Schritt sein, denn wir haben ja die beste U19 Deutschlands und die muss ja irgendwie, zumindest ist das der Plan, auf Bundesliga-Niveau gebracht werden. Vielleicht ist das ja ein Weg für den einen oder anderen. Hat er jetzt beispielsweise durch die Leihe von einem Damar, der natürlich ein bisschen älter ist, auch ganz gut geklappt. Genau. Und 2. Bemerkung nochmal, wir haben ja vor 2 Wochen in den letzten 6 Minuten der Folge ein bisschen über Pavel gesprochen und wie gesagt, wir schätzen das so ein, dass es wahrscheinlich für ihn weitergeht, aber offiziell läuft der Vertrag aus und er hat ja mindestens mal in den letzten 2 Spielen gezeigt, dass da doch noch einiges los ist, auch wenn das jetzt sicherlich nicht seine beste Saison war, ganz und gar nicht. Ich denke, dass es an der Zeit wäre für ihn, aber auch für die Verantwortlichen, da in der Süd das ein oder andere transparent zu platzieren, um zu zeigen, wie auch auf den sozialen Medien, das kann nicht sein, dass es dieses Jahr endet für Pavel Kadarzabek. Denn mindestens mal für die Breite braucht man ihn, denke ich, sowieso.
Ja, und es sei denn, es liegt natürlich an ihm selber. Ja. Aber ansonsten sollte das eigentlich auch nicht daran liegen, dass man jetzt erstmal die Saison abwarten sollte, weil den Status sollte er sich mittlerweile verdient haben. Drückt dem Jungen doch einfach am 34. Spieltag vor dem Spiel gegen Bayern ein Mikrofon in die Hand und lass ihn gerade, ich weiß, er ist nicht der größte Redner, aber lass ihn gerade kurz die Sätze sagen, ich habe verlängert um 1 Jahr, ich bleib bei euch. Ne? Riesenjubel und dann soll er sein Spiel machen. Das reicht doch auch schon. Ein bisschen Liebe für die Fans nach dieser harten Saison.
Ich habe es ja vor 2 Wochen schon mal gesagt, vorm letzten Heimspiel. Ich glaube zunehmend, dass es um Kleinigkeiten geht. Ne? Um eine positive Einstellung, dass die Stimmung passt, dass man irgendwie auch so ein bisschen gerade im Flow ist. Und das könnte der Mannschaft wirklich, wenn auch nur minimal Auftrieb geben, sowas eine Viertelstunde vor Anpfiff zu verkünden. Bin ich wirklich von überzeugt. Und natürlich müsste das dann auch in der Mannschaft bekannt werden, denn es ist kein Geheimnis, dass er da wirklich ein gutes Standing hat. Und es ist auch kein Geheimnis, dass der große Umbruch bevorsteht und da wahrscheinlich einige Spieler unsicher sind, wie es denn bei der TSG weitergeht. Aber das ist natürlich jetzt auch die Perspektive eines Kadarzabek-Fans, muss ich auch zugeben.
Genau, aber zu einem Umbruch gehört auch immer, dass Spieler da bleiben, die einfach die Identität des Vereins tragen. Deswegen bin ich auch immer noch, wir haben mit Thomas Müller begonnen, deswegen beenden wir die Folge auch mit Thomas Müller. Ich bin immer noch gespannt, ob das die richtige Entscheidung war, ihn gehen zu lassen, weil wie man hört, ist Thomas Müller derjenige, der jeden Spieler, der frisch in die Kabine kommt, egal bei der Nationalmannschaft oder bei Bayern München, sofort ins Team integriert, nicht mault, wenn er mal auf der Bank sitzt, einfach eine gute Stimmung hat, selbst in den letzten 3 Minuten, wenn er in der 91. eingewechselt wird, 100% gibt. Und das sollte man lieber Max Eberl nicht unterschätzen. Und natürlich auch lieber Andreas Schicker. Auch bei Pavel sollte man diese Qualität nicht unterschätzen.
Gut, Jonas, dann dir vielen Dank für die Folge. Euch allen vielen Dank fürs Einschalten. Und dann hoffen wir sehr, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Hoffenheim-Urlaub machen können und nicht bald wieder zittern müssen um die Relegation. Und dann werden wir, denke ich, alle leicht schwitzend am Samstag im Stadion stehen, sitzen oder nervös vom Fernseher rumlaufen. Danke dir, Jonas.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.